Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Eine Stunde History. Mit Steffi Orbach.
Als ich klein war, da habe ich aus jedem Urlaub mit meinen Eltern eine neue Brieffreundin mitgebracht. Eine aus Dänemark, eine aus Portugal, eine von Mallorca. Das ging dann immer so, man tauschte im Urlaub Adressen aus, Postadressen. Und wenn man Glück hatte, dann war schon kurze Zeit später zu Hause ein Brief da. Ich habe aber immer auf den Briefträger gewartet. Kommt er heute, kommt er nicht? Bringt er mir was mit? Was hat denn die Brieffreundin da für ein Briefpapier? Und ist auf diesem Brief vielleicht sogar noch irgendeine interessante Briefmarke drauf? Also kurzum, die Post war für mich mal was richtig Aufregendes. Heute bringt sie nur noch Rechnungen, neue Krankenkassenkarten und all so ein Zeug. Also nichts wirklich Schönes. Und wenn ich heute im Urlaub jemanden kennenlerne, dann folgt man sich halt auf Insta. Es ist ganz schön was passiert in den letzten Jahrzehnten, was das angeht. Und genau das wollen wir uns heute mal ansehen in dieser Folge von Eine Stunde History. Vor 75 Jahren, am 1. April 1950, da wurde die Deutsche Bundespost gegründet. Aber wir gehen noch viel, viel weiter zurück, denn das Briefeschreiben, das ist natürlich viel älter.
Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk Nova-Historiker Dr. Matthias von Helfeld.
Hallo Matthias.
Mit den berühmten postalischen Grüßen sei gegrüßt.
Erstmal machen wir ein bisschen Werbung. Wir ziehen nämlich wieder durch die Lande. Am 15. Mai, da kommen wir nach Kiel ins Kulturforum und wir sprechen über Hitlers Mein Kampf. Dieses Werk ist nämlich vor 100 Jahren veröffentlicht worden. Wenn ihr dabei sein möchtet, bekommt ihr Tickets über deutschlandfunknova.de.
Und wenn ihr einen Monat warten wollt, dann könnt ihr uns besuchen in Erfurt. Wir werden nämlich beim Krämerbrückenfest am 14. Juni sein. Dann reden wir über die Via Regia. Das war eine mittelalterliche Handelsstraße. Das Ganze ist Open Air. Wir freuen uns darauf sehr. Es gibt keine Anmeldung. Kommt einfach vorbei. 14.06. Krämerbrückenfest.
Zurück zur Post, die ja im Straßenbild, muss man sagen, immer weniger sichtbar eigentlich wird. Es machen Filialen zu, es werden Briefkästen abgebaut und überhaupt werden ja sehr viele Dienste, die die Post so erbracht hat, von digitalen Diensten verdrängt oder sind ersetzt worden schon. Dabei gehörte ja die Post seit Jahrhunderten zur europäischen und weltweiten Kommunikationsgeschichte. Wann ging denn das los?
Das ging los in einer Zeit, in der es sehr, sehr viele Umbrüche oder Neuerungen gegeben hat, und zwar am Ende des 15. Jahrhunderts, also sagen wir mal im späten Mittelalter, im Übergang zur Neuzeit. In diesen Jahrzehnten wurde im Heiligen Römischen Reich der Buchdruck erfunden. Es kamen immer mehr Kanonen bei Schlachten zum Einsatz. Martin Luther revolutionierte das Land mit der Reformation. Und zudem endete eben das Zeitalter der Poststationen, an denen Reiter mit Botschaften ihre Pferde tauschten und nach kurzer Rast weiterritten. Dafür gab es 1505 einen Vertrag zwischen Philipp dem Schönen, der König von Kastilien und Leon, Klammer auf, Spanien, Klammer zu, und Franz von Taxis.
Was stand denn drin in diesem Vertrag?
Also jener Franz von Taxis wurde beauftragt, ausschließlich königliche Post zu transportieren. Es war also keine, sagen wir mal, Post für die Allgemeinheit, sondern für die Herrscherfamilie aus dem Hause Habsburg. Dabei wurde genau festgelegt, welche Routen in wie viel Stunden oder Tagen im Sommer und abweichend im Winter bedient werden mussten.
Es weicht jetzt auch ein bisschen ab, aber kommt unser Begriff Taxi daher?
Das habe ich mir die ganze Zeit auch schon gestellt, diese Frage. Also die Bezeichnung könnte tatsächlich von der Familie von Taxis stammen, deren Familienname 1650 in Thurn und Taxis geändert wurde. Waren es anfangs Briefe, Urkunden, Dokumente oder Ähnliches, wurden später auch Personen befördert. Aber es könnte eben auch sein, dass es einen ganz anderen Ursprung gibt. Denn Taxi könnte auch auf das lateinische Wort taxare zurückgehen, also den Wert eines Gegenstandes feststellen. Der Taxameter, der heute noch verwendet wird, stellt den Wert der Fahrleistung, also den Fahrpreis, fest. Aber vielleicht ist es auch eine Mischung von beiden Erklärungen.
Okay, kommen wir zurück zur Post. Wir haben ja eben schon gesagt, erstmal ging es nur um königliche Post, die da transportiert werden sollte. Wann wurde denn diese frühe Post eine Post für alle?
Das kann man ziemlich genau datieren, 1530 nämlich. Bis dahin, wie gesagt, war der Transport herkömmlicher Post verboten. Die Staffetten aus Reiter und Pferd durften nur für königliche Post oder Depeschen genutzt werden. Nach 1530 wurde das geändert, weil das Aufkommen von Postsendungen drastisch sich erhöht hatte. Es wurde dann unterteilt in normale Sendungen, für die nur an bestimmten Tagen geritten wurde, und Eil- und Sonderpost, die sofort weitergeleitet wurden. Seitdem, seit 1530 also, gibt es regelmäßigen Postverkehr auf dem Kontinent. Und 10 Jahre später wurde es mit einem kaiserlichen Dekret Kaufleuten sogar verboten, eigene Reiter oder Boten loszuschicken. Sie sollten ihre Briefe gefälligst mit der Post verschicken.
Ja, die Post, sie hat in den vergangenen Jahren immer mehr an Bedeutung verloren, weil wir deutlich mehr digital kommunizieren mittlerweile. Wie sich die Post entwickelt hat im Laufe dieser ganzen Zeit, das hat sich Armin Himmelrath für uns mal angesehen.
Jabadabadu! Wilma, lass uns Barney und Betty zum Mammutgrillen einladen. Ich schreibe gerade die Einladung. Kommt ihr morgen Abend zum Mammutgrillen? Und jetzt den Stein zu den Röllheimers rüberziehen. Hoffentlich schaffe ich das bis morgen.
Vielleicht solltest du das alles eine Nummer kleiner machen, Fred. Kein Felsen, sondern ein großes Blatt vom Baum. Kein Hammer und Meißel, sondern ein Holzstöckchen und Asche.
Und wie soll das Blatt dann zu Barney kommen? Vielleicht gebe ich es einem Dino mit, der es dann abliefert. Oder einem Vogel? So ein Quatsch. Und außerdem sieht das doch auch nach nichts aus. So ein Mini-Blatt. Mal wieder so eine typische Frauenidee.
Dann werden das halt in ein paar Jahrhunderten die Griechen erfinden.
Eureka, meine kleinen gefiederten Postboten. Ihr seid die schnellsten Zusteller der Antike. Ich will Pythagoras, Sokrates und Platon zum Doppelkopfspielen einladen. Nehmt diese Briefe und fliegt zu den Jungs.
Chef, klar. Aber Chef, ich hab mal eine Frage, Chef. Was ist, wenn ich unterwegs Hunger bekomme?
Dann isst du halt was, aber vergiss die Nachricht nicht.
Und Chef, was, wenn ein Falke mich jagt?
Dann flieg halt schneller. Hauptsache, die Nachricht kommt an.
Und was ist, wenn ich einfach keine Lust habe? Schlechtes Wetter und so. Gestern zu lange unterwegs gewesen.
Dann bist du gefeuert. Oh Mann, vielleicht sollte ich doch lieber Pferde einsetzen. Spute dich, mein treues Ross. Wir müssen diesen Brief bis Sonnenuntergang bis ins nächste Königreich bringen.
Wie wär's mit einer Pause? Mein Rücken tut weh, meine Hinterhufe müssten mal wieder neu beschlagen werden. Und übrigens, ich bekomme keinen einzigen Dinar für diese ständige Hin- und Herhetzen.
Du bekommst Hafer und Wasser. Und sei froh, dass ich dich nicht durch eine Brieftaube ersetzt habe.
Oh ja, Hafer, ja, Wasser, ja, Luxus pur. Vielleicht sollte ich doch lieber in den Ruhestand galoppieren.
So, fertig, Weibsvolk, Mannsbilder, schaut euch diese Erfindung an. Wir brauchen keine Brieftauben mehr. Wir brauchen auch keine berittenen Boten mehr. Wir brauchen nur noch das hier.
Was? Eine Holzkiste? Wofür soll die gut sein?
Es ist ein Briefkasten. Einfach eure Briefe reinwerfen und fertig.
Aber was, wenn jemand meinen Brief klaut?
Nein, keine Sorge. Der Kasten hat einen Schlitz hier. Da passt nur der Brief rein und nichts kommt mehr heraus.
Das klingt verdächtig nach Hexerei. Verbrennt den Kasten!
Ja, verbrennt den Kasten!
Verbrennt ihn!
Ja, verbrennt den Kasten!
Schlagt ihn tot!
Verbrennt ihn!
Und den Erfinder gleich mit!
Fackel. Das ist schwarze Magie!
Brennen soll
auf
er!
Den Schalterhaufen.
Brennen! Brennen!
Ja,
brennen! Macht ihn fertig!
Anzünden den Kerl!
So, Schreiber, notiere er meine Kabinettsorder. Ich, Friedrich Wilhelm, genehmige den Antrag vom 13. dieses Monats, dass die am Rhein bestehende Einrichtung der Briefkästen zur Bequemlichkeit des Publikums allgemein gemacht Die Anordnung aber, nach welcher in den von Ihnen angezeigten Fällen die Briefe nur im Postkontor abgegeben werden dürfen, unverändert beibehalten werde. Potsdam, den 18. Oktober 1823 und so weiter. Und jetzt mache er die Nachrichten an.
Deutschlandfunk, Nachrichten.
Die Zahl der Briefkästen in Deutschland geht immer weiter zurück. Hatte es im Jahr 1910 im gesamten Deutschen Reich noch 153.000 Briefkästen gegeben, so sind es heute nur noch rund 108.000.
Armin Himmelrath war das über die Entwicklung bei der Post. Und da gehen wir jetzt noch mal ein bisschen tiefer rein mit Professor Wolfgang Behringer. Er hat viele Aufsätze zur Geschichte der Post verfasst. Hallo, Herr Behringer.
Hallo, guten Tag.
Wie sahen denn so die ersten Versuche einer Post in der frühen Neuzeit aus?
Ja, die Anfänge, die waren einfach, nicht? Es ging eigentlich darum, eine beschleunigte Kommunikation, Nachrichtenverbindung herzustellen. Und wir befinden uns ja da in der Zeit vor den großen technischen Erfindungen. Das heißt, Schnelligkeit beruht auf dem Einsatz von Pferden. Und Pferde haben ja eine biologische Grenze ihrer Leistungsfähigkeit. Deswegen, wenn man über lange Strecken hin schnell kommunizieren will, braucht man Pferdewechselstationen. Und das ist eigentlich auch der Sinn, also die Wortbedeutung von Post. Es geht um Posten. Also eigentlich Pferdewechselstationen, an denen die Reiter die Pferde wechseln können oder wo auch die Reiter wechseln und nur die zu übermittelnde Medium dann weitergegeben wird.
Dadurch also es gab unterschiedliche Posten sozusagen, wo Reiter ein Pferd wechselten und da wurde dann auch sozusagen die Post übergeben an diesem Posten.
Ja, genau. Also Post, das ist ja ein ganz vieldeutiger Begriff. Er kommt eigentlich von diesem Posten her, überträgt sich dann aber auf die Briefe, die auch als Post bezeichnet werden, und überträgt sich auch auf die ganze Institution, die dann auch als Post bezeichnet wird. Ursprünglich geht es aber um diese Posite Stationes, die Pferdewechselstationen.
Aber am Anfang ging es doch ja nur um königliche Post, wenn ich das richtig verstanden habe, ne?
Ja, ganz genau. Also eigentlich, das ist ja eine Institution, die man im Lauf der Weltgeschichte, wenn ich mal weiter ausholen darf, öfter finden kann. Also immer wenn man Großreiche hat, stellt sich das Problem, wie überbringt man die Nachrichten von der Peripherie ins Zentrum, also Peripherie, wo zum Beispiel Feinde angreifen oder sonst irgendwas passiert. Also zum Beispiel im persischen Großreich, im Mongolenreich, im Kalifat von Bagdad und so weiter. Und diese Institutionen, die waren immer nur für die Herrscher bestimmt. Also, und so fängt es eigentlich auch in Europa an. Erste Versuche gab es im Italien der Renaissance, wenn Kriegszeiten waren. Herzog von Mailand richtet zum Beispiel Postenketten ein. Und die werden aber sehr schnell wieder abgewickelt, weil das sehr teuer ist. Nicht? Man muss ja an jeder dieser einzelnen Stationen, das heißt alle 20, 30 Kilometer in heutigen Distanzen, muss man Häuser haben, an denen Pferde bereitstehen und Reiter bereitstehen. Und das zu unterhalten ist ziemlich teuer.
Hm. Also, und ich kann mir vorstellen, dass es möglicherweise auch noch teurer wurde, als dann später die Post für jedermann geöffnet wurde, oder nicht? Da wurde das doch eigentlich ein viel größeres System plötzlich.
Ja, aber der Witz ist ja dabei natürlich, dass es dann billiger wurde.
Mhm. Das ist, erzählen Sie mal.
Also der Anfang der Postinstitution, wie wir sie heute haben, auch wenn die damals ganz anders aussah, beginnt mit einer Postenkette zwischen den Niederlanden und Tirol. Hört sich blöd an, liegt aber daran, dass Kaiser Maximilian I. Besitzer von Tirol war und dann durch seine Heirat mit Maria von Burgund die Niederlande geerbt hat. Und er musste diese beiden weit entfernten Gebiete miteinander verbinden. Und da wird eine ständige Postenkette eingerichtet, zuerst mal zwischen Brüssel und Innsbruck oder dann auch bis nach Trient. Also zu Tirol gehört ja das, was wir heute immer noch Südtirol nennen, und also jenseits der Alpen. Und das war aber so teuer, dass die Hofkammer in Innsbruck das immer wieder nicht bezahlen konnte. Und dann haben diese Postreiter ihre Dienste einfach eingestellt. Sie sind in Streik getreten. Und dann kam man auf die tolle Idee, dass man ja diesen Service auch öffnen kann für Kaufleute. Und besonders die Fugger in Augsburg waren daran interessiert. Aber die wollten natürlich nicht Innsbruck oder Brüssel erreichen, sondern sie wollten die Handelsstädte erreichen. Dann hat man diesen Postkurs verlängert nach Antwerpen an der Nordsee und nach Venedig am Mittelmeer. Das war sozusagen das, was die Kaufleute gebraucht haben. Und dann durften die diese königliche Postenkette benutzen gegen Bezahlung. Und das war eigentlich also der entscheidende Trick, der die Finanzierung dieser Postenstrecke dann ermöglicht hat und auch ihre Erweiterung. Und auch das ist der entscheidende Punkt, der die Posten in Europa von entsprechenden Institutionen in anderen Großreichen, also eben im Islam, in China und so weiter, unterscheidet, weil dort, wie man bei Marco Polo nachlesen kann, nur der Kaiser diese Posten benutzen durfte.
Aber das funktionierte immer noch alles per Pferd, wenn ich das richtig verstanden habe, ne?
Alles per Pferd, natürlich, klar. Das war die schnellste Fortbewegungsmöglichkeit zu Beginn der Neuzeit. Und dann im 17. Jahrhundert kommen die Kutschen dazu. Das heißt, überhaupt, man hat ja also mit dem einsetzenden Straßenbau. Für den Reiterverkehr braucht man ja eigentlich keine Straßen, sondern nur Wege. Für Kutschen braucht man gebaute Straßen. Dann hat man gemerkt, man kann diese Pferdewechselstationen auch benutzen, um Kutschen damit zu betreiben. Mhm. Also es gab auch wieder ein bisschen schwierig zu verstehen zunächst, weil man sich reindenken muss. Man konnte auch auf diesem älteren Postensystem reisen, indem man nämlich Pferde gemietet hat von Poststation zu Poststation. Das heißt, man konnte ohne eigenes Pferd auf diesem System schnell reiten. Und natürlich an den Pferdewechselstationen gab es dann auch was zu essen oder man konnte übernachten.
Das waren so richtige Gasthäuser, hört sich ein bisschen an.
Genau,
drin,
das
ne?
waren Gasthäuser. Mhm. Und das war sozusagen auch ein Trick dieser Erfindung, dass man mit der Öffnung des Postwesens für die private Nutzung ist dieses System an einen privaten Unternehmer übergeben worden, also praktisch aus dem Staatsdienst privatisiert worden. Und das ist der berühmte Franz von Taxis. Mhm. Und dieser Postunternehmer, also ein italienischer Postunternehmer, Francesco de Tassis, der ist sozusagen diese Strecken abgeritten und hat immer die reichsten Gastwirte am Ort rausgesucht, die sowieso schon Pferde hatten und Unterkünfte. Und die sind dann sozusagen rekrutiert worden, um solche Poststationen zu unterhalten. Im Grunde kann man sagen, das war so eine Art Franchise-System, denn die durften sich dann Wirt zur Post nennen oder Posthalter oder Postmeister.
Es gibt ja heute auch noch ganz, ganz viele so Kneipen oder ja Gasthäuser, die irgendwas mit zur Post heißen, ne?
Ja, ja. Und wenn man sich das anschaut an vielen Orten, dann sieht man heute noch, dass das mal die größten Gastwirte am Ort waren.
Ja.
Nicht, also das hat sozusagen dieser Struktur Bestand gegeben, dass man nicht irgendwelche Hungerleider da beschäftigt haben, die nach 2 Jahren wieder pleite gehen, sondern man hat dann Gastwirte genommen, die also sozusagen fest verankert waren vor Ort und dann auch über Jahrzehnte oder über Jahrhunderte diese Poststationen garantieren konnten.
Professor Wolfgang Behringer war das, er ist Historiker, er hat viele Aufsätze über die Geschichte der Post verfasst und über die Familie von Thurn und Taxis und deren System werden wir auch gleich in dieser Folge noch sprechen. Erstmal vielen Dank Ihnen, Herr Behringer. Matthias, jetzt ist der Name Thurn und Taxis hier schon ein paar Mal gefallen. Wer war das denn eigentlich und wo kamen die her?
Also fangen wir mal ganz vorne an. Die Taxis, die wurden zum ersten Mal Anfang des 12. Jahrhunderts urkundlich erwähnt. Und zwar in der Lombardei, genauer gesagt in Bergamo. Während eines militärischen Konfliktes in dieser Region siedelten sie aber in ein anderes Tal, wo 1251 die Erbfolge der Taxis beginnt. Also der erste Mensch wird da genannt mit einer exakt nachvollziehbaren Abstammung. Und heute heißt ein Teil dieses Ortes Cornello di Tasso, was an die Herkunft der Taxis aus dieser Region und aus diesem Ort erinnert.
So, das waren jetzt aber nur die Taxis, von denen du gesprochen hast. Was ist denn mit den Turns?
Ja, das ist eine sehr spezielle Geschichte. 1624 wurden die Taxis in den Grafenstand erhoben, aber sie wollten mehr. Sie wollten also in den Hochadel, um Fürsten oder noch mehr zu werden. Also wurde ein Genealoge beauftragt, eine bestimmte Abstammung der Taxis herzustellen oder zu suchen, damit die Familie legitimiert werden würde, in den Stand des Hochadels aufzusteigen. Und tatsächlich fand sich eine solche Abstammung, nämlich vom italienischen Adelsgeschlecht der Torriani. Daraus wurde dann Turns. Mhm. Leider gibt es zwar keine Urkunde, die das belegen konnte, aber das lassen wir uns jetzt mal genauer erklären.
Ja, das machen wir jetzt mit Dr. Martha Schad. Sie hat sich intensiv mit der Familie Turn und Taxis befasst. Hallo Frau Schad.
Ja, hallo.
Frau Schad, das hört sich ja jetzt ein bisschen dubios an. Also da möchte diese Familie aufsteigen in den Hochadel und findet eine Abstammung, aber kann die nicht so richtig belegen urkundlich. Bitte erklären Sie uns das doch nochmal.
Ja, um diesen Makel sozusagen zu tilgen, beauftragte Alexandrine von Taxis verschiedene spanische und italienische Genealogen, damit Beweise für feinere Vorfahren zu erbringen.
Und ist das gelungen?
Ja, das ist ihr sogar sehr gut gelungen. Als Vormund des noch damals minderjährigen Lamoral Claudius verfolgte die Gräfin zielstrebig eine Hauspolitik zur Hebung des dynastischen Ansehens der Taxis im Reich. Und nun glauben plötzlich die Familienforscher entdeckt zu haben, dass die Taxis von dem italienischen Adelsgeschlecht der Torriani bzw. della Torre auf Deutsch vom Turm abstammten, dessen Mitglieder bis zur Vertreibung durch Kaiser Heinrich II. Über Mailand und einen großen Teil der Lombardei geherrscht hatten.
Hm. Frau Schad, was war das für eine Familie, diese Familie Turn und Taxis? Wie kann man die beschreiben?
Also die waren eigentlich schon im Postwesen tätig. Und der Ursprung ist natürlich Tassis, der Monte Tasso, der sogenannte Dachsberg. Und sie hatten einen sehr guten Ruf als zuverlässige und schnelle Kuriere.
Aha.
Und so verdankten es seinen Aufstieg zu einem wahren europäischen Fürstenhaus nicht etwa verheerenden Kriegszügen oder intriganten Heiratspolitik, sondern einer fast modern anmutenden Geschäftsidee, der, in Anführungszeichen, Erfindung der Post.
Also damals schon eine bekannte, einflussreiche Familie.
Ja, war die schon. Und dann Franz von Tassis, seit 1501 Hofpostmeister in den spanischen Niederlanden, schuf feste Postverbindungen zwischen den Höfen Europas. Sein Neffe Johann Baptist, seit 1520 kaiserlicher Generalpostmeister und Sohn des Leonhard, bauten die Taxische Post dann zu einem länderumfassenden Unternehmen aus.
Frau Schad, würden Sie sagen, dass es ohne die Familie Turn und Taxis die Post in ihrer heutigen Form gar nicht geben würde?
Ja, das würde ich sicher so sagen. Und immerhin hat die Post ja, die Deutsche Post, das 1990 500-jährige Bestehen einer festen Postverbindung quer durch Deutschland von Mechelen nach Brüssel, nach Innsbruck in Österreich. Und die Beförderungszeit betrug damals etwa 5 Tage.
Mhm.
Und was ich jetzt gerade entdeckt habe in der Augsburger Allgemeinen, die am 23.02.1960 geborene Turn und Taxis, also die streitbare Gloria von Turn und Taxis, mhm, die wird ja gerade 65, ist in Stuttgart damals geboren. Und hat dann ja diesen um 35 Jahre älteren Ehemann geheiratet.
Über diese Gloria von Turn und Taxis würde ich gerne kurz reden mit Ihnen, Frau Schad.
Ja.
Die ist ja, glaube ich, so in den letzten Jahrzehnten diejenige gewesen, die diese Familie für uns jetzt nochmal berühmt gemacht hat. Sie wurde die Punkerfürstin genannt und Pop-Aristokratin, die saß früher ständig auf der Couch von Wetten, dass. Und jetzt gerade in den letzten Jahren hat sie sich allerdings so ein bisschen mit Äußerungen hervorgetan, die so ziemlich weit am rechten Rand sich bewegen. Sie hat auch mit Verschwörungsmythen zu tun gehabt. Ist diese Gloria von Turn und Taxis ein besonderes Mitglied der Familie oder waren die Turn und Taxis schon immer Menschen, die so ein bisschen angeeckt sind oder ausgeschert?
Ja, also die Gloria von Thorntaxis ist natürlich schon die, die am meisten ausgeschert ist. Und ich würde also sagen, sie ist eine wahre Exzentrikerin und hat zwar dann nach dem Tod ihres Mannes sehr gut gewirtschaftet und sich als Unternehmerin neu erfunden, denn das Familienimperium war wirtschaftlich angeschlagen. Mhm. Und sie ordnete das alles mit großem Geschick und sie zählt nun zu den besten Unternehmerinnen Deutschlands.
Haben denn die Thurn und Taxis heute tatsächlich auch noch irgendwas mit Post und Kommunikation zu tun?
Nein, die haben nichts mehr damit zu tun. Und wie Sie schon sagten, gesellschaftlich hat sich Gloria zuletzt durch ihre demonstrative Nähe zu rechtskonservativen Kreisen ins Jenseits oder ins Abseits manövriert.
Martha Schad war das. Sie hat über die Familie Thurn und Taxis publiziert. Vielen Dank fürs Gespräch, Frau Schad.
Aber bitteschön, ich danke Ihnen. Auf Wiederhören.
In den letzten Jahren, Matthias, da hat ja die Deutsche Post riesige Konkurrenz bekommen. Jahrzehnten, muss man eigentlich fast sagen. Nicht nur durch private Postanbieter, sondern vor allem durchs Digitale. Wie hat sich das für die Post ausgewirkt?
Also da ist mir nur ein Wort eingefallen, nämlich dramatisch. Bis dahin war Kommunikation auf Brief und Telefon beschränkt. Dann kamen private Anbieter auf den Markt. Auch Briefe wurden von denen zugestellt und Pakete. Dann gab es Konkurrenz bei der Telefonie und schließlich die digitale Revolution, was auf dem Kommunikationsmarkt besonders zu spüren ist. Das gute alte Festnetz wurde ersetzt durch Handy und Smartphone, was ja mittlerweile zu einem multifunktionalen Kommunikationsmittel geworden ist.
Also ging es mit der Einführung des Handys sozusagen schon aufs Ende der Post zu?
Also zumindest auf das Ende der alten Post, nämlich als man Briefmarken ausschließlich in einer Postfiliale kaufen konnte und als die Marke auf der hinteren Seite noch geleckt werden musste, damit sie klebt. Dieser Entwicklung kann sich die Post nicht mehr entgegenstellen. Sie macht ihn mit, sie schließt Filialen, Briefe werden nicht mehr jeden Tag ausgetragen und Pakete kann man mittlerweile auch am Kiosk aufgeben und abholen.
Ich kann mich übrigens noch genau an diesen Geschmack erinnern, wie diese Briefmarken, das war so eklig.
Widerlich.
So, wie steht es heute um die Post? Was macht sie noch? Brauchen wir sie überhaupt noch? Darüber rede ich jetzt mit Dr. Christian Franke von der Uni in Siegen. Hallo, Herr Franke.
Ja, schönen guten Tag.
Herr Franke, wann haben Sie zum letzten Mal einen Brief mit der Post verschickt?
Das ist eine gute Frage. Das war gestern.
Ach, das ist ja noch gar nicht so lange her.
Nee, das ist gar nicht so lange her. Es gibt ja noch weiterhin viele Kommunikationen, wo Sie eine Originalunterschrift auf dem Dokument brauchen. Und das war gestern der Fall.
Ja, gleich reden wir noch darüber, wie sehr die Post vielleicht heute auch noch wichtig ist. Jetzt würde ich allerdings erstmal gerne ein paar Jahrzehnte zurückspringen und Sie fragen, wie sehr würden Sie denn sagen, hat die digitale Revolution der Deutschen Post zugesetzt?
Ich sag mal so, ich glaube, es ist nicht so sehr die Digitalisierung, die der Deutschen Post so stark zugesetzt hat, weil die Post eigentlich der Digitalisierung sehr früh schon aufgenommen hat, sozusagen auf digitale Entwicklung reagiert hat. Die Post hat in den 1960er, 70er Jahren angefangen, die Telefonnetze, die Vermittlungsstellen mit digitaler Technologie auszustatten. Also ich glaube gar nicht, dass die Digitalisierung der Post so sehr zugesetzt hat, als vielmehr die Privatisierung, die parallel mit der Digitalisierung gekommen ist, weil die Privatisierung sozusagen die Post in ihren einzelnen Elementen zerschlagen und filetiert hat und somit die unterschiedlichen Medien, um die sich die Post seinerzeit gekümmert hat, auf sich allein gestellt hat.
Das heißt, dass die Post sozusagen nicht mehr das Monopol hatte, für all die Aufgaben, für die sie früher zuständig war, dann auch noch zuständig zu sein.
Ja, das Monopol, zum anderen aber auch, das Unternehmen wurde ja im Zuge der Privatisierung aufgeteilt. Hm. Die Telekom wurde ausgeklammert, die Briefpost entstand, die Postbank ging raus. Ja? Also ein Unternehmen, was vorher ganz stark auch über Quersubventionen arbeiten konnte, die unterschiedlichen Medien als eins denken. Also denken Sie daran, dass etwa die Briefpost in den 80er Jahren quersubventioniert wurde über Überschüsse, die über die Telekommunikation generiert wurden. Diese Möglichkeiten, die ja jedes komplexe Unternehmen hat, die wurden der Post sozusagen durch die Privatisierung genommen.
Hat denn die Post richtig auf die Veränderungen reagiert? Sie sagen jetzt wahrscheinlich nein, richtig?
Ich antworte mit einem klaren Jein. Wir müssten in die Sparten reinschauen. Also wenn Sie etwa gucken, wenn Sie unter Digitalisierung verstehen, sozusagen die digitale Transformation der Telefon-, Daten-, Kabelnetze, würde ich sagen, die Post hatte in den bereits in den 1980er Jahren eigentlich sehr umfassende Pläne, wie sie mit einem langfristigen Projekt eine ganzheitliche digitale Transformation der zuvor analogen Netze hingekriegt hätte. Mhm. Das war ein durchaus visionärer Plan, der allerdings unter den ordnungspolitischen Bedingungen des Monopols nur verwirklicht werden konnte. Und das waren sehr weit nach vorne blickende Planungen, die vielleicht sogar verhindert hätten, dass wir irgendwann in den 2010er Jahren aufwachen und merken, die digitale Infrastruktur der Bundesrepublik ist gerade mal auf dem Niveau eines besseren Entwicklungslandes. Hm. Von daher, die Bundespost war in den 1980er Jahren nicht so schnarchnasig, als wie wir sie verkaufen. Wenn wir jetzt wiederum in den Bereich der Briefpost reinschauen, ja, dann würde ich schon sagen, da hat die Deutsche Post die Herausforderung ein Stück weit, ja, ich will nicht sagen verschlafen, aber vielleicht doch, sie hat in den 1980er Jahren halt auf einem Briefaufkommen von, ich glaube, das waren so 30 bis 40 Millionen Briefe täglich, nicht erkannt, dass dort ein langfristiger Konkurrent für den Briefverkehr entsteht. Und sie hat zu langsam reagiert. Sie hat also das Tempo, mit dem sich dann E-Mail-Verkehr und sonst was durchsetzen, schlichtweg unterschätzt.
Dennoch muss ich feststellen, dass wenn ich in die Post gehe, ich war gerade dieser Tage noch in meiner Postfiliale, da ist immer eine Schlange. Also da ist es nie leer. Von daher ist mein ganz persönlicher Eindruck jetzt schon, dass die Menschen die Post noch nutzen und sie auch noch brauchen. Sehen Sie das auch so?
Ja, die Post hat sicherlich, sie hat ihren Platz ganz klar gefunden. Also der Brief verschwindet ja nicht. Er gliedert sich nur ein in eine Veränderung des gesamten Medien- und Kommunikationsensembles, findet dort einen neuen Platz und ihm wird eine neue Rolle zugewiesen. Mein Eingangsbeispiel war ja dasselbe. Die Originalunterschrift brauchen wir noch in vielen Bereichen. Die Post wird nicht verschwinden. Nun entstehen natürlich die Schlangen, die Sie heute noch in den Postfilialen haben, entstehen natürlich auch daraus, dass die Zahl der Poststellen, der Ämter, und das ist alles natürlich radikal, zusammengekürzt wurden, dass sie mittlerweile Spezialisierungen haben. Früher waren ja Postbank, alles konnten sie an einem Schalter machen. Das ist ja längst vorbei, sodass auch dort Spezialisierung, flächendeckende Stilllegung oder Zumachung von Filialen, also vieles resultiert sicherlich auch daraus, dass sozusagen der Service am Schalter radikal zurückgefahren wurde und die Post stattdessen vielmehr auch auf Internetangebote und sonst was setzt. Denken Sie nur mal dran, wenn Sie heutzutage eine Briefmarke kaufen wollen, dann setzt die Post mittlerweile darauf, dass man das im Internet macht und nicht mehr irgendwo an den Schalter geht.
Aber dennoch, Sie hatten ja eben eingangs das Beispiel mit der Originalunterschrift genannt. Welche Dienstleistungen bietet denn die Post, die mir andere heutzutage immer noch nicht bieten können? Oder mal anders gefragt, wofür brauchen wir die Post denn jetzt eigentlich noch heute?
Ja, es gibt ja nach wie vor, wie gesagt, das eine Beispiel habe ich ja genannt. Ja. Wir brauchen oft noch Papierkommunikation mit Originalunterschriften. Viele offizielle Dokumente etc. pp. Werden sozusagen noch per Brief oder per Papier verschickt. Und Kommunikation ist immer auch eine Generationensache. Sie erkennen das, also wenn Sie so wie ich so auf die 50 zugehen, dann haben Sie noch ein paar Eltern, die sind groß geworden und sozialisiert worden mit dem Papier. Die haben ihre Probleme, sich an neue Kommunikationsroutinen anzupassen und nutzen den Brief noch wesentlich öfter als digitale Medien. Schauen Sie in die Generation nach hinten, sozusagen meine Kinder. Für die ist ein Brief praktisch etwas, das nutzen sie praktisch nicht mehr. Über die Generationen werden viele Kommunikationsarten substituiert. Ja. Und sie haben ja heutzutage die Möglichkeit, sie können ein Dokument elektronisch unterschrieben als PDF an ein Amt schicken oder sie können es mit Originalunterschrift auf Papier an ein Amt schicken. Und da wählt die eine Generation die Papiervariante und die andere Generation wählt die elektronische Variante. Also es ist ein bisschen holzschnittartig, aber im Groben ist es so.
Aber auch in der elektronischen Variante, Herr Franke, muss ich jetzt sagen, also wir zum Beispiel haben ja vorher mit Ihnen über E-Mail kommuniziert. Das ist jetzt in der Generation, glaube ich, so das Mittel der Wahl. Da sagt jetzt die jüngere Generation aber auch schon wieder E-Mails. Das ist ja total alt. Wir kommunizieren nicht mehr über E-Mail. Wir gucken gar nicht mehr in unsere E-Mail-Fächer rein. Die kommunizieren jetzt nur noch über irgendwelche Messenger-Dienste. Also ist die E-Mail eigentlich auch schon tot?
Ja, die E-Mail ist ja nur eine Variante der elektronischen Vermittlung von Nachrichten. Ob die E-Mail tot ist, die wird wahrscheinlich genauso wie die Briefpost an einer gewissen Generation schwerpunktmäßig hängen und wird dann teilweise substituiert durch neue Medien. Aber der große Unterschied ist ja, wenn Sie sagen, ich nehme einen anderen Messenger-Dienst als E-Mail, dann bleiben Sie doch im Rahmen der elektronischen Kommunikation. Und damit unterscheidet man sich ganz stark von dem, was vorher die Briefpost war.
Mhm. Sie sind ja Kommunikationsexperte. Herr Franke, was glauben Sie denn, wie werden wir denn so in, ich sag mal, 10 oder vielleicht auch 20 Jahren, wie wird denn da unsere Kommunikation aussehen?
Das ist eine spannende Frage. Ist natürlich schwer vorherzusagen. Ich glaube, wenn ich Ihnen die Lösung jetzt schon geben würde, dann würde mich jedes Logistikunternehmen sofort anstellen und mich mit einer Vorhersagekugel irgendwo in die Ecke setzen. Aber Spaß beiseite. Ich denke, dass sich, wie ich das eben schon mal andeutete, mit den Generationen wird sich auch ein bisschen was verschieben. Der Brief wird noch weiter abnehmen. Denken Sie mal dran, wir haben heute nur noch ein Drittel der Briefkommunikation aus den 1980er Jahren und das wird weiter sinken. Und wir erleben ja auch gerade in diesem Jahr ja auch eine Anpassung der Postgesetzgebung dahingehend, dass betriebswirtschaftlich sinnvolle Maßnahmen wie weniger Zustellung weg von der täglichen Briefdienst etwas länger brauchen als vorher, also 3-4 Tage statt 1-2. Das ist eine gute Entwicklung. Ich denke, es wird darauf hinauslaufen, dass die Briefpost immer mehr abnehmen wird und die elektronischen Varianten immer stärker zunehmen. Also dass die digitale Kommunikation, sei es jetzt über E-Mail oder über Messenger-Dienste oder über noch neue Messenger-Dienste, die wir heute noch gar nicht kennen, die aufpoppen werden, das wird sicherlich ganz klar die Zukunft sein.
Dr. Christian Franke war das. Er ist Experte für Kommunikationssysteme. Vielen Dank fürs Gespräch, Herr Franke.
Ich habe zu danken.
So, Matthias, nutzt du eigentlich die Post irgendwie noch?
Ich muss gestehen, eigentlich kaum noch. Telefon ist längst woanders, Festnetz hat seine Bedeutung verloren. Briefmarken kaufe ich vielleicht zweimal im Jahr. Die Pakete liegen in einer Abholstation und den Briefträger sehe ich auch nur noch jeden zweiten oder dritten Tag, weil er nur noch an diesen Tagen die Post austrägt. Insofern nutze ich die Post immer weniger. Das gilt aber auch für Banken und andere Dienstleistungsunternehmen, die ihre Filialnetze ausdünnen, die Personal einsparen und eben möglichst viel online abwickeln wollen. Also das digitale Zeitalter hinterlässt nun tatsächlich Spuren in unserem Alltag.
Ja, und das ist ja auch größtenteils gut, denn die Dinge gehen natürlich dadurch deutlich schneller voran, aber trotzdem so ein echter Brief, der keine Rechnung ist oder sowas, das ist ja schon was Besonderes. Also vielleicht setze ich mich doch bei Gelegenheit nochmal hin und schreibe einem besonderen Menschen einen besonderen Brief. Vielleicht. Wann hast du das letzte Mal Liebesbrief geschrieben, Matthias?
Das ist schon ein bisschen her.
Mach
aber
doch
nochmal. Habe ich gemacht, habe ich sehr gemacht.
Ja, da freut sich bestimmt jemand drüber. So, das war eine Stunde History über die Geschichte der Post. Am 1. April 1950 wurde die Deutsche Bundespost gegründet. Wir haben aber sehr viel weiter zurückgeguckt in die Geschichte der Post. Die nächste Folge gibt's wieder mit Markus Dichmann und es geht um die Gründung der SS 1925. Ich bin Steffi Orbach, macht's gut, bis bald.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Jeden Freitag neu in der Deutschlandfunk-App. Deine Podcasts.